So, Aufnahme läuft. Ich begrüße euch zum Übungsabend, der dieses Mal ein Frageabend ist, auf Wunsch von einigen Teilnehmern der Prüfungsvorbereitung. Und ja, es sind einige Fragen gekommen, sind spannende Fragen gekommen. Und wir gucken einfach, wie wir die möglichst befriedigend für alle beantworten können. Ein paar Fragen sind sehr speziell. Aber das werdet ihr ja dann gleich sehen. Und schön, dass auch ein paar von den ganz erfahrenen Leuten dazugekommen sind. Das freut mich wirklich. Und ich habe die Fragen jetzt einfach mal so aufgeschrieben, ohne Antwort, dass wir so einen kleinen Fahrplan haben und uns nicht irgendwo zu dolle verlieren. Also, hier sind, ich habe die auch etwas sortiert und zusammengefasst. Und hier sind noch mal welche. Und ich würde tatsächlich anfangen mit den Transiten, weil dazu gab es einige Fragen. Claudia hat gefragt, wir gucken ja die Transite vom Mond aus an und oder auch vom Lagna aus. Gibt es jetzt eine Priorität oder wie bringe ich das zusammen? Und es ist so, dass ihr klassisch nur vom Mond aus guckt, aber theoretisch, wie ihr das ja eben mit dem Aszendenten auch macht, könnt ihr die Transite von allen möglichen Aszendenten aus anschauen, theoretisch. Also ihr könnt es auch noch von der Sonne aus anschauen, vom Aruda Lagna, vom Navamsa Lagna. Und dann wird es natürlich irgendwann ziemlich unübersichtlich. Was ich wichtig finde bei den Transiten, dass ihr die nicht überbewertet, dass ihr immer im Hinterkopf habt oder auch so arbeitet, dass ihr wirklich zuerst das Horoskop zur Hand nehmt und dann in die Dashas guckt, Dashabukti, weil das zählt am allermeisten. Und nur was dort eben grünes Licht bekommt, kann dann durch einen Transit ausgelöst werden. Und oft müssen sogar Jupiter und Saturn zusammengekommen in einem Transit, also sich aspektieren oder den gleichen Lebensbereich aspektieren, dass wirklich ein Ereignis dann zustande kommt. Und genauso wie ihr den Chandra Lagna gesondert vom normalen Lagna aus angucken könnt, so könnt ihr das eben auch bei den Transiten machen. Und beides hat natürlich eine Wichtigkeit und eine Wertigkeit und beides könnt ihr vermutlich irgendwo sehen im Horoskop. Und manchmal wird das eine stärker hervortreten und manchmal das andere. Ihr werdet in manchen Schriften oder Büchern noch finden, dass der Transit vom Mond aus eher die Befindlichkeit wiedergibt, also wie der Mensch dann auf ein bestimmtes eintretendes Ereignis reagiert. Und das kann man sich ganz gut auch vorstellen, zum Beispiel auf der gesundheitlichen Ebene, wenn da eben viel Druck ist, zum Beispiel bei einem Saturn-Transit oder sonst bei einem Mondknotentransit oder so, dann kann das ja wirklich großen Stress auslösen, große Sorgen für diesen Menschen, was sich natürlich auch irgendwann dann im Körper niederschlägt. Ich würde sagen, der Mond, der bleibt die wichtigste Ebene. Den Lagna würde ich sekundär nehmen und beobachtet es einfach mal bei euch. Also ihr selbst seid die besten Studien oder mit euch selbst könnt ihr die besten Studien machen, weil ihr einfach sofort eure Reaktion spüren oder hinterfragen könnt. Nach gucken, passt es mir zum Aszendenten, passt es mir zum Mond. Natürlich auch, wenn ihr die Horoskope von nahestehenden Personen habt, könnt ihr auch so ein bisschen Ereignisse zurückverfolgen. Gehen die mehr auf den Mond zurück? Gehen die mehr auf den Aszendenten zurück? Und was ich auch gefunden habe in einer Quelle, da schreibt der Autor, dass die westlichen Menschen ja deutlich materieller orientiert sind als die Menschen in Indien oder in Asien. Und als grobe Orientierung sagt er, man sollte von 30 bis 35 Jahren eher den Aszendenten nehmen, weil der Mensch sich dann oft noch eher an äußeren Dingen orientiert. Von 35 bis 50, sagt er, würde er den Aszendenten vom Chandra-Lagna aus bevorzugen, weil dann die ersten Illusionen schon langsam verblassen. Also was jetzt die Bedeutung des Materiellen oder der äußeren Welt angeht. Und ab 50 Jahren würde er dann von der Sonne aus schauen, weil dann die inneren Werte einfach mehr Gewicht kriegen und auch eine gewisse Reife erreicht werden sein sollte. Aber ich würde trotzdem dabei bleiben, dass ihr erstmal die ganz normalen Transitregeln vom Mond aus anwendet. Wenn ihr dann noch Kapazität habt, weil ihr habt ja dann auch schon die Dashas analysiert und das ist ja insgesamt dann schon ganz schön viel Information. Wenn ihr dann noch eben Freiraum habt, dann guckt gerne den Transit vom Aszendenten aus an und guckt, ob ihr daraus was ablesen könnt, auch in Verbindung mit den Dashas, ob es Sinn macht mit dem Mond zusammen. Und wenn jetzt vom Mond aus der Transit sehr positiv aussieht, vom Aszendenten aus eher weniger, dann wird er auf jeden Fall eine gemischte Wirkung haben. Möchte jemand von euch da aus seiner Erfahrung noch was zu beitragen? Marlies, du vielleicht, du hast ja ganz, ganz viel Erfahrung schon astrologisch.
Ui, ich glaube, du überschätzt mich.
Nein.
Aber ich erinnere mich, als Saturn auf meinem Mond war, das war furchtbar. Und jetzt ist
Ja.
Saturn in meinem ersten Haus. Und das ist emotional überhaupt okay. Also es sind auch schlimme Sachen, die passieren. Aber damals war ich auf dem Boden, als er über den Mond ging. Und jetzt stehe ich. Stehe auf Menschen, sozusagen.
Ah, super.
Und wenn du jetzt sagst, von der Sonne aus ab 50, habe ich gerade hingehört. Und ich merke, ja, da passiert was. Das wäre dann mein siebtes Haus. Also da komme ich zu anderen Ansichten innerlich gerade. Und dann habe ich noch eine Frage an dich. Du sagst es einmal vom Dasha aus, da muss man gucken. Und wenn jetzt genau dieses Dasha, also bei mir wäre es jetzt Jupiter Saturn. Das heißt, ich muss schauen, wo der Jupiter ist und muss nach dem Saturn schauen, oder habe ich das falsch verstanden?
Nee, ihr solltet einfach immer zuerst mal gucken, in welchem
Ja.
Dasha-Punkt der Mensch und was für Themen sind dort angezeigt.
Ja. Und
Und wenn ihr
dann,
jetzt, ja
ja.
genau, du meinst.
Ja, und das heißt dann, da sind bestimmt, da ist jetzt vor allem um diese Planeten von den Dasha und Unterdasha. Also da sind es irgendwie, wo ist Saturn und wo ist Jupiter?
Genau, aber nach denen gucken wir ja sowieso, weil das die langsamen Planeten sind. Also die haben wir ja eh immer, wenn wir Transite gucken.
Ja. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel die Venus hätte, dann gucke ich halt vor allem nach der Venus dann auch.
Nee, Venus würde ich gar nicht so stark gucken, weil die ist ja so kurz in einem Haus. So, da würde ich vielleicht, wenn du ein ganz kurzfristiges Muhurta oder sowas oder irgendein Ereignis planen möchtest. Aber
Ja.
sonst würde ich die Venus eigentlich außer Acht lassen.
Okay.
Und vor allem Saturn, Jupiter, Mars und die Mondknoten dazu
Okay.
nehmen,
Okay.
anschauen.
Kurze Zwischenfrage, weil du gerade sagst Mars. Also nicht nur, wenn er rückläufig ist, sondern auch so immer mit anschauen.
Also Mars ist ja auch relativ schnell, aber manchmal geht er eben rückläufig und wieder nach vorne und bleibt stationär. Manchmal ist er relativ lange in einem Zeichen dann. Aber wenn er jetzt so durchsaust, eher nicht. Oder wenn ihr im Dasha-Bhukti seht, dass irgendeine Mars-Auslösung im sechsten Haus oder so, wo ihr Bedenken habt, dann würde ich einen Blick drauf werfen schon. Wenn ihr
Und
irgendwelche Unfälle vermutet oder sowas.
wie ist denn das, wenn der Aszendentenherrscher von irgendeinem anderen Planeten transitiert wird? Hat das eine Bedeutung? Also jetzt mal unabhängig davon, also wenn es jetzt eben nicht Saturn oder Mars oder Jupiter ist, sondern ein anderer Planet, der aber eben den Aszendentenherrscher transitiert, würde das eine Bedeutung dann bekommen?
Das wäre ja dann auf jeden Fall eine ganz kurze Phase, wenn es einer der anderen Planeten ist. Und
Gut, also.
grundsätzlich ist es ja so, dass wenn ein Planet über einen anderen Planeten läuft, das immer stärker spürbar wird. Und das ist ja eine der Grundregeln. Claudia, du
Ja,
hebst
ich
die
hätte
Hand.
jetzt auch noch mal eine Frage, die mir gerade durch den Kopf gegangen ist. Bei den Transiten von den Planeten, geht es da nur um die natürlichen Karakatvas der Planeten oder haben die auch für das jeweilige Chart dann Häuserherrschaftsthemen mit im Gepäck? Also der Saturn ist ja bei dem einen ist es der 11. Herrscher, beim anderen der 4. Ist das dann wichtig oder geht es nur darum, Saturn ist Saturn, so wie er für alle ist? Oder er kann ja auch mal positiv, funktional sein oder eben nicht.
Genau, du guckst auf jeden Fall, ist er für dieses Horoskop ein temporärer Wohl- oder Übeltäter? Dann hast du ja schon die Häuserherrschaft angeschaut. Und du musst natürlich auch gucken, wie stark ist er in deinem oder im jeweiligen Horoskop.
Also auch wenn das jetzt ja nicht mein Saturn ist, der da transitiert, sondern der aktuelle jetzt, sondern nicht so, wie er damals da war, ist trotzdem wichtig, ob der für mich persönlich stark ist oder für das Horoskop selber stark ist.
Genau.
Aha, okay.
Beides. Also du guckst, ist der im Transit stark und ist der im Geburtshoroskop stark oder schwach? Weil je nachdem ist ja für dich, wenn wir bei Saturn bleiben, Saturn ein schwierigerer Planet oder weniger schwierig unter Umständen.
Ja. Und die Häuser, die er im eigenen Chart beherrscht, spielen die dabei eine Rolle oder nicht?
Wenn du das dann noch einbeziehen kannst, würde ich es machen.
Also geht, kann man schon machen, ja. Die Themen der Häuser dann mit, dass er die mitbringt.
Ja, aber stärker ist natürlich da, wo er steht. Wo er vom Mond aus steht oder vom Aszendenten aus steht, welches Haus das für dich ist. Das ist
Du
dort
meinst
immer
jetzt
bei.
der
Ja,
Transit
genau.
Saturn.
Ja.
Okay.
Weil wenn wir vom Transit sprechen, dann würde ich auf jeden Fall sagen, da, wo er transitiert, ist er stärker.
Ja, okay.
Dann war eben die Frage auch nach Sadesati. Und zwar war die Frage, ob man den Mond nur als Mutter zum Beispiel nimmt, also die allgemeinen Themen des Mondes, oder auch die Position des Natalmondes, also dessen die Lebensthemen dieses Hauses, die Saturn dann transitiert, anschaut. Ja, natürlich. Also es wird ein großer Unterschied sein. Oder ein deutlicher Unterschied sein, ob ihr ein Sadesati halt übers 8. Haus habt, wenn der Mond zum Beispiel in 8 steht, oder ob es in einem anderen Haus stattfindet. Also was Marlies ja schon gesagt hat und was ihr sicher alle auch so aus der Ausbildung her wisst, Sadesati ist immer ein großer Druck auf den Menschen. Also es ist eher eine herausfordernde Phase. Aber das Haus, das es eben in eurem Horoskop durchläuft, diese Themen werden schon auch mit getriggert oder mit ausgelöst. Und natürlich die allgemeinen Themen des Mondes auch. Was ja auch diese Herausforderung mit sich bringt. Und dann kommt natürlich auch dann wieder zum Beispiel noch das Ashtakavaga dazu. Hat der da gute Bindus? Hat der wenige Bindus? Und alle anderen Transitregeln auch wieder. Und auch hier nochmal der Hinweis: auch Sadesati ist eben ein Transit. Und ich sage jetzt nicht nur, weil es tatsächlich ein wichtiger Transit ist, den die meisten von uns spüren. Aber auch da solltet ihr das Horoskop im Auge haben, was gerade für Dashas ausgelöst sind und alle diese Regeln. Die nächste Frage, die ist ganz einfach zu beantworten. Was genau besagt es, Ketu wirkt wie Mars, Rahu wirkt wie Saturn? Also geht es nur um die Karakatvas oder um die genaue Stellung? Es geht vor allem um die Stärke. Also um die Stärke von Mars, wenn ihr das für Ketu anwendet, oder um die Stärke im Horoskop von Saturn, die Saturn in diesem jeweiligen Horoskop hat. Weil die Karakatvas, die sind doch sehr verschieden. Also natürlich hat Ketu auch eine feurige Qualität und Rahu könnte teilweise wie Saturn wirken, aber gerade Rahu und Saturn sind ja doch sehr, sehr verschieden. Also es geht definitiv um die Stärke. Wenn Saturn erhöht ist, dann könnte das ein bisschen auf Rahu abfärben oder dann könnt ihr Rahu etwas davon geben oder in Rahu hineininterpretieren. Ich selber wende diese Regel sehr wenig an. Also ich kenne sie, aber ich benutze sie eigentlich nicht. Marlies, wie machst du das? Warte, du bist stumm geschaltet, Marlies.
Schön, dass die Frage da war, weil ich habe das so gar nicht gewusst, ja, deine Antwort.
Doch, das betont auch Vinay immer.
Ja,
So in den
okay.
Prüfungen kam das auch immer wieder mal in den mündlichen. Und dann sagt er immer, nee, es geht nur um die Stärke.
Darf ich
Okay.
kurz was fragen? Ist dann auch das Haus wichtig, in dem meinetwegen jetzt der Saturn steht? Also meinetwegen stark und jetzt hat er, ist aber zum Beispiel nicht positiv oder durch den Hausstand oder wird der Hausstand dann jetzt nicht beachtet?
Also ein Teil der Stärke ist ja auch die Häuserposition.
Ja, aber zum Beispiel ein erhöhter Saturn in Haus 8.
Nee, dann, also ich würde es nicht machen, weil dann irgendwann wird es ja immer noch komplexer und noch komplizierter. Würde ich nicht machen, nee. Habe ich auch zu wenig Erfahrung? Müsste man erst Studien treiben? Da findet ihr auch sehr, sehr wenig. Also wenn ihr in der Literatur was findet, dann maximal eben das mit der Herrschaft, mit der Stärke. Aber meistens steht es einfach nur so geschrieben. Ich denke, dann wird zu viel übertragen jetzt von Mars oder Saturn auf die Mondknoten. Weil da kommen ja ganz viele andere Dinge, die Einfluss auf die Mondknoten haben. Zum Beispiel wenn da Planeten in Konjunktion stehen, werden die Mondknoten beeinflusst und aber andersrum auch wieder der jeweilige Planet durch den Mondknoten. Und ihr habt dann ja Aspekte von Saturn, von Mars, von den Mondknoten. Also ich finde, dann wird es schon allein für diese Planeten recht voll oder recht komplex.
Ich habe jetzt immer gedacht, der Ketu zum Beispiel, der hätte Marsenergien mehr oder weniger.
Habe
Das
ich ja
war,
gesagt.
ach so, und dass es unabhängig von dem Marsstand ist im Horoskop.
Genau, aber wenn ihr mal überlegt, Ketu hat ein paar Mars-Eigenschaften, aber er hat auch ganz viele sehr konträre Eigenschaften zu Mars. Zum Beispiel auch dieses starke nach innen gehen. Und der Mars, der geht ja eher feurig nach außen. Ketu hat diese feurige Energie.
Ja, das habe ich
Aber
schon verstanden. Ich habe das jetzt immer isoliert
genau.
gesehen. Ich meine, der Mars gehört ja auch zum Skorpion und da geht der Mars nach innen.
Ja, mehr oder weniger. Der Skorpion ist schon auch impulsiv und intensiv oder kann da auch ganz gut nach außen wirken. Ihr werdet viele Planeten haben, die ähnliche Eigenschaften aufweisen, aber doch auf eine ganz andere Art.
Könnte man dann allgemein formulieren, wenn Mars im Horoskop gut steht, dass Keto eben auch stark ist und fertig, jetzt sage ich mal so ganz mal ganz einfach formuliert.
Das wäre mir jetzt zu einfach. Ich würde jetzt nicht, wenn Ketu jetzt im Fall ist, stellt euch das vor, okay?
Ja.
Und Mars ist sehr stark, dann würde ich schon sagen, er kriegt ein bisschen von dieser Marsstärke ab.
Ja.
Also so in Richtung Nichapanga. Aber ich würde ihm noch nicht mal so viel dafür dann an Stärke zugeben. Und vor allem bei Nichapanga dürft ihr ja auch nicht vergessen, der bekommt zwar Unterstützung der Planet, aber er wirkt trotzdem nicht wie ein Planet, der zum Beispiel im eigenen Zeichen steht. Der bekommt Hilfe oder eben Hilfestellung durch andere Planeten und kann auch gut funktionieren, aber er wird immer irgendwo eine Schwäche behalten. Und so würde ich das da auch sehen. Dann kam die Frage nach verschiedenen Planeteneigenschaften. Und zwar ging es um die Richtung. Also wir haben ja diese Richtungen zugeordnet. Und was bedeuten diese Richtungen? Das ist einfach erstmal eine Zuordnung. Die findet ihr so in den Klassikern. Und das könnt ihr zum Beispiel anwenden, wenn es darum geht, jemand möchte zum Beispiel Muhurta und möchte wissen, wo, also ich möchte umziehen und wo ziehe ich am besten hin. Dann könnt ihr diese Planetenrichtungen mit einbeziehen. Das kann auch im Dasha eines Planeten, wenn ein Mensch umziehen möchte, ein Hinweis sein, aber immer wieder nur ein Hinweis, der sich alleine so nicht bestätigen wird, wenn ihr nicht mehr dazu findet. Und bei Prajna kann man das auch ganz gut anwenden. Auch die anderen Dinge, die da jetzt gleich kommen, so man nimmt die gerne bei Prajna, man nimmt die eventuell in der Horoskopdeutung gerade die Richtung, wenn es eben darum geht, bin ich da erfolgreicher, wird es da besser sein, dann kann man sich das anschauen. Die Blickrichtung, das ist so ähnlich. Und die Blickrichtung, die kann helfen, eine planetare Dominanz einfach bei einem Menschen zu erkennen. Wenn ihr das Horoskop nicht kennt, wenn ihr euch mit dem Horoskop nicht ganz sicher seid, mit dem Lagna zum Beispiel. Also früher, wenn die zum Astrologen gegangen sind mit einer Fragestellung, hatte der unter Umständen kein Horoskop oder nicht so schnell, weil er eben keinen PC hatte und ein Horoskop zu errechnen wirklich ein Haufen Arbeit ist. Und wenn der Mensch dann eben reinkommt und so optimistisch nach oben schaut oder auch sehr direkt nach vorne guckt oder den Kopf nach unten senkt, dann konnte der Astrologe oder der erfahrene Astrologe doch schon einiges davon ableiten. Und so könnt ihr vielleicht selbst mal beobachten, dass Menschen mit einer starken Saturn-Dominanz den Blick eher nach unten richten, also nicht so offensiv nach vorne gucken. Und Sonnenmenschen, also mit einer starken Sonnendominanz, auch sehr direkt schauen können oder nach oben. Beobachtet einfach mal so ein bisschen. Dann aufsteigend mit dem Kopf oder rückwärts, das sind eben Shirshodaya oder Prishodaya-Zeichen. Also das sind nicht die Planeten, sondern die Zeichen, das muss ich noch dazu schreiben. Das wird auch vor allem bei Muhurta und bei Prajna verwendet. Und die Zeichen, die mit dem Kopf aufsteigen, die werden immer positiv gewertet oder positiver als die, die rückwärts aufsteigen. Dann gibt es auch ein Zeichen, das hat beide Eigenschaften, das sind die Fische. Und die mit dem, also die rückwärts aufsteigen, die sind eben nicht so günstig. Und die mit dem Kopf, da heißt es, die Wirkung oder der Erfolg kommt schneller und bei den anderen dauert es länger. So bei Prajna ist das schon der erste Hinweis auf Ja oder Nein. Das Aszendentenzeichen ist es eins von denen, die mit dem Kopf aufsteigen oder rückwärts. In der medizinischen Astrologie könnt ihr das auch noch finden, teilweise. Da wird auch drauf geachtet, wenn der Mond in einem rückwärts aufsteigenden Zeichen ist. Also es ist ein so ein eines der vielen Bedingungen für ein Balaraschta-Yoga, aber jetzt auch nicht die wichtigste dafür. So, jetzt gibt es ein paar Fragen. Claudia.
Kann man sich das astronomisch auch vorstellen, mit dem Kopf oder rückwärts, also vom Sternbild her irgendwie? Oder hat das damit nichts zu tun? Sind es einfach nur Bezeichnungen?
Die gelten ja immer gleich. Es sind immer die gleichen, die rückwärts aufsteigen und mit dem Kopf. Also mit dem Kopf steigen Zwillinge, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion und Wassermann auf.
Ja, krass, du weißt das alles auswendig.
Ja, Zahlen
Ich
kennt ja
hab nur meine Liste, aber.
Ja, und rückwärts steigen Widder, Stier, Krebs, Schütze und Steinbock auf und Fische eben mit beiden. Fische sind undefiniert quasi.
Also ich habe jetzt mich nur gefragt, ob das bedeutet aufsteigen. Also wenn die jetzt zum Beispiel am östlichen Horizont hochkommen beim Aszendenten, ob die dann, was weiß ich, wenn die wirklich so ein Tier nachbilden, ob die dann mit den Füßen zuerst kommen oder mit dem Kopf, ob das damit zu tun hat oder ob das einfach nur eine Bezeichnung ist.
Weiß ich nicht. Muss ich
Okay.
sagen, weiß ich nicht. Kann ich
Cool.
aber versuchen, mal rauszukriegen. Hab aber
Mir ist
nichts
das gar nicht
dagegen.
wichtig. Ich wollte nur wissen, ob ich es darüber irgendwie ein Verständnis, eine Eselsbrücke auch vielleicht, keine
Ja.
Ahnung, zum Lernen.
Ich gucke gerade mal in den Chat. Claudia, gelten Nichapangas auch in D9 oder anderen Vargas? Meinst du, wenn jetzt ein Planet im D9 im Fall ist?
Ja, genau, die Frage kam mir gerade nur. Ich habe gedacht, ich schreibe die mal rein, sonst können wir die auch schieben, wenn die gerade nicht passt. Ja, wenn der, genau, Planeten im Fall in Unterhoroskopen, kann man die auch im gleichen Unterhoroskop dann mit Banga versuchen aufzuheben?
Manche machen das. Klassisch werden die Yogas in den Vagas nicht verwendet. Aber ich habe jetzt schon oft mitgekriegt, dass es viele Ast oder manche Astrologen doch machen. Aber das D9 oder die anderen Vargas, das sind ja nicht die wirklichen Planetenstände zueinander.
Hm.
Aber
Ja.
wenn, dann am ehesten im D9, würde ich sagen. Wobei im D9 habt ihr ja dann auch manchmal so die Sache im D9 im Fall, im normalen Horoskop, im Raji erhöht. Und dann habt ihr ja schon ersten Hinweis, dass er eben nicht die Versprechungen halten kann, die er im Raji hat. Das würde das Ganze wieder etwas in Frage stellen. Verstehst du? Wir gleichen ja oft ab, wie entwickelt er sich, wenn wir ins Navamsha gucken, so ein Planet. Und manche Raja-Yogas, die könnt ihr ja auch im Navamsha bilden. Das findet ihr auch im Buch. Da sind welche, die werden im Navamsha gebildet. Das wäre wieder ein Hinweis darauf, dass ihr auch nach Nichapangas gucken könnt. Aber tatsächlich würde ich es nicht zu stark werten. So mehr, wenn ihr dann wirklich Navamsha deutet als Horoskop und nicht nur als Bestätigung oder Hinweis, dass es im Raji nicht ganz so gut aussieht, nicht ganz so gut sich entwickeln wird, wie es aussieht. Ne? Also wenn ihr wirklich Partnerschaft im Navamsha guckt, dann macht es eher Sinn. Dann war die Frage nach Sandhi und Gandhanta. Also wie schätzen wir die Planeten dann ein, ganz konkret? Und ihr kennt ja alle den Satz, dass die dann auf der materiellen Ebene nicht so ihre Wirkung zeigen, sondern eher auf der spirituellen, denke ich. Und ganz wichtig ist auch die medizinische Astrologie. Da habt ihr, ich weiß nicht, wer von euch den medizinischen Teil schon gemacht hat, aber da ist eines der Kriterien tatsächlich, ist ein Planet in Sandhi oder Gandhanta. Dann kriegt der einen deutlichen Minuspunkt für Gesundheit. Und ansonsten heißt Ganda oder Gandanta hat die Gabelung in sich drin. Und das heißt einfach, dass die Energie nicht so geradeaus und nicht so direkt fließen kann. Also die teilt sich da so ein bisschen, die schwabbelt eher rum. Und manche können auch mit dem Bild, dass der Planet so auf der Schwelle steht, auf der Türschwelle und er gehört nicht mehr so richtig nach draußen, aber auch noch nicht richtig nach drin. So, der hat, er wirkt sehr subtil, würde ich sagen. Und ihr werdet merken, wenn ihr Horoskope anschaut, dass er in verschiedenen Bereichen doch ganz gut wirkt, aber etwas anders, als man das von ihm erwarten würde. Zum Beispiel, wenn er in Konjunktion mit Planeten steht, dann kommen die ganz gut durch, finde ich. Also wenn eine Venus mit einem Ma eine Venus wirklich an der Häuser- oder Zeichengrenze steht und steht mit einem Mars zusammen, der vielleicht stark ist, dann könnt ihr diese Kreativität, zum Beispiel die Venus bringt, die bekommt eher eine praktische Seite. Bekommt sie sicher immer, wenn Mars dabei steht, aber wenn Venus eben in Sandhi ist oder Gandhanta, also so ein bisschen eine Unklarheit hat, dann wird das stärker zum Ausdruck kommen. Und es ist auch wieder eines der Balashta-Yogas. Also Beschädigungen des Mondes, die man früher als auch die Medizin noch nicht so, so weit war wie heute, gleich bei der Geburt schon festgestellt hat und das erstmal ein waches Auge dann erfordert hat, durch die Eltern oder durch die Umwelt, wenn ein Kind mit so einem Balashta-Yoga auf die Welt kam. Das ist jetzt heute etwas anders. Aber also wie gesagt, körperliche Ebene, medizinische Ebene, da wird es sehr stark betrachtet.
Und wenn der Mars, ich will gar nicht die Fallstudienbesprechung vorgreifen, aber wenn
Machen
ein,
wir auch nicht.
ja, ich könnte, man kann die Frage ja auch isoliert stellen, wenn ein starker Mars auch noch im guten dritten, also im für ihn guten dritten Haus Gandhanta hat, dann leidet also im Prinzip, leiden diese klassischen Mars-Eigenschaften doch nicht so sehr. Also er ist doch kämpferisch, impulsiv, durchsetzungsstark, bleibt das schon erhalten, trotz Gandanta?
Weißt du, das würde ich jetzt tatsächlich lieber bei der
Okay,
Fallstudienbesprechung machen,
alles, ja,
weil
dann
ihr
machen wir
seid ja
das.
jetzt,
Ja.
es haben ja noch nicht alle die Fallstudie
Gut,
geschrieben.
ja, du hast recht.
Verstehst du?
Ja, alles gut. Dann würde ich vielleicht fragen wollen, was der Unterschied in der Wirkung zwischen Sandhi und Gandhanta ist. Gandhanta ist ja eine ich sag mal, Unterform, ne? Beim Übergang von Wasser und Feuer, und die anderen, bei den anderen Zeichen ist es, heißt es halt Sandhi.
Genau.
Gibt es da noch vielleicht andere Unterschiede in der Wirksamkeit? Weil es wird ja einen Grund haben, dass die auch eine Sonderbezeichnung haben in den
Beim
Zeichen.
Gandhanta würde ich stärker werden,
Aha.
weil du hast ja dann auch eine Nakshatra-Grenze. Da ist ja nicht nur die Zeichengrenze,
Ja.
sondern auch das Nakshatra
Und von der
zwischen Feuer und Wasser.
Qualität her ist es auch vergleichbar. Es ist also ähnlich, nur Gandanta ist stärker. Ich habe irgendwo mal gelesen, wenn der Planet irgendwie zwischen 0 und 1 Grad ist, ist es ein bisschen infantil, quasi noch nicht. Also kindlich, und zwischen 29 und 0 ist er dann so greisenhaft. Also schon quasi am
Das
Ende.
Das sind die Avastas. Das ist eine andere Betrachtungsebene. Aber das spielt da ein bisschen mit rein. Da kommt es aber dann immer drauf an, also ob kindlich oder Mrit heißt das, also tot. Das hängt davon ab, ob es gerade oder ungerade Zeichen sind, ob es der Anfang oder das Ende ist. Das ist wieder was ganz Eigenes, die Avastas.
Und wenn der Saturn
Da
jetzt
geht es
zum
einfach
Beispiel.
darum, ja, bei den Avastas, bei diesen, es gibt viele verschiedene Avastas und bei dem, was du gerade genannt hast, kommt einfach zum Ausdruck, wenn der Planet in der Mitte steht, ist er am stärksten. Wenn er eben weit genug von der Grenze weg ist, dann hat er die größte Stärke.
Gut, und wie würde zum Beispiel ein Saturn in Gandanta seine Wirkung verändern? Jetzt mal ganz praktisch gefragt, überlege ich gerade auch.
Ich denke, das kann man nicht vom Horoskop trennen. Verstehst du, man muss ja
Ja,
wissen, wie
naja.
steht der Saturn? Wie geht es dem sonst? Was
Ja.
beeinflusst er alles?
Ja,
Aber
total.
gesundheitlich auf jeden Fall ein Thema. Und auch im Dasha könnt ihr da sicher einiges draus ableiten.
Und die Häuserherrschaften, also die Herrschaft über die Häuser, würden dann wahrscheinlich auch in Mitleidenschaft gezogen werden, gewissermaßen, oder zumindest.
Guck mal, der Saturn kann ja auch erhöht sein. Trotzdem ja auch nur ein Kriterium wieder, was er dann hat oder nicht hat.
Ja, also müssen wir wahrscheinlich, warten wir auf die Fallstudie. Mir fehlt ein bisschen dann wirklich die Stärke dieses Planeten im Horoskop wirklich zu bewerten, wenn der eben sonst stark steht. Aber vielleicht kriegen wir das ja bei der Fallstudienbesprechung dann.
Darf ich dazu
Ja,
kurz was sagen?
ja.
Ich habe das nämlich in meinem Horoskop. Ich habe den Mond im Gandanta im achten Haus und ich habe den immer sehr schwach eingeschätzt. Wenn ich aber schaue in Shadbala, da steht er plötzlich total gut. Und ich kann mir das gar nicht erklären. Also irgendwie muss es noch Gründe geben, warum er trotzdem stark sein kann, auch wenn er Gandanta
Genau,
steht.
weil das im Shadbala keine Betrachtungs-, also kein Thema ist. Es wird da
Ach
nicht
so, das
untersucht.
wird gar nicht berücksichtigt.
Nee.
Aha, ja gut, okay, dann
Musst
sollte
du,
ich jetzt.
guck dir mal die Liste an, was in Shadbala alles angeschaut wird. Findest du ja auch im Buch. Und es ist da einfach kein, wird nicht betrachtet.
Aber da müsste ich ja schon im Hinterkopf haben, dass er wahrscheinlich ein bisschen schwächer ist, als der Schadbaler das jetzt ausspuckt im ersten Moment.
Ja, dass er auch ein bisschen anders halt reagieren könnte. Oder vielleicht mal zögert, bis er so seine direkte Wirkung zeigt. Marlies, du sagst, glaube ich, was, oder?
Ja, auf der feinstofflichen Ebene ist er ja stark.
Ja, genau.
Also das musst du mit beachten. Der Mond im Gandanta, der ist nicht schwach. Der ist nur
Anders.
im materiellen Sinne ist er schwach. Vielleicht ist ihm das nicht wichtig. Wer weiß. Und wenn er leidet, dann leidet er sehr viel. Kannst du noch mal was dazu sagen, wenn so ein Gandanta-Planet in Konjunktion ist mit einem anderen Planeten, Jupiter?
Was meinst du? Also was
Also
möchtest
muss die Konjunktion eng sein oder im selben Haus andere Planeten noch, dann werden die auch beeinflusst von diesem Mond zum
du? Du meinst
Beispiel?
jetzt, wenn andere Planeten mit diesem Gandanta-Mond
Ja,
zusammenstehen?
oder mit einem anderen Planeten, ja. Vorhin hattest du ja die Venus und den Mars gebracht.
Genau. So,
Und
wenn, dann
wenn.
würde ich eher sagen, der in Gandanta steht, wird stärker beeinflusst. Weil der
Okay.
weiß ja noch nicht so richtig. Also der reagiert sehr feinstofflich,
Oh
steht irgendwo so dazwischen, zwischen den beiden Bereichen oder zwischen den Stühlen. Also er ist wie so ein bisschen nicht so greifbar. Nicht so ganz anwesend. Aber er kann trotzdem stark sein und auch stark wirken, Claudia. ist ja auch wieder nur eine Betrachtungsweise. Ihr habt ja so viele Möglichkeiten, einen Planeten zu beschreiben oder anzuschauen. Ne, wenn ihr jetzt schon überlegt, was wir da mit Richtung, Blickrichtung, Reife, Alter, ach genau, das war auch noch eine Frage. Das Reifealter, das hatte ich vorhin vergessen, das habe ich auch nicht aufgeschrieben. Und dann habt ihr die tatsächliche Stärke, dann habt ihr noch die Häuser, steht da in einem Haus, was gut ist, was nicht so gut ist, was hat er für Yogas, was hat er für Konjunktionen. Das ist eine Fülle und eine Flut an Informationen für jeden Planeten. Und ihr müsst auch gucken, was ihr dann für eine konkrete Fragestellung gerade braucht und gebrauchen könnt. Ihr werdet nicht immer alles anschauen können und auch nicht immer alles anschauen müssen. So Reifezeit fehlt hier. Wahrscheinlich hatte ich da aus Versehen nochmal Richtung geschrieben.
Genau, da hatten wir nämlich festgestellt, also wir haben ja zu dritt die Fragen erstellt, also unsere, dass das manchmal miteinander kollidiert. Also jetzt weiß ich gerade natürlich das Beispiel nicht, weil ich noch nicht alles auswendig weiß. Aber manchmal ist ein Planet halt eher kindlich, jugendlich, hat aber dann im Reifealter oder im Alter irgendwie eine ganz andere Spanne. Und da
Beziehungsweise,
sind wir dran festgehängt.
genau. Reifealter, das bezieht sich eher so auf den Menschen, der diesen Planeten irgendwo ausgelöst hat, zum Beispiel. Ihr kennt ja alle, dass wir das nicht so gerne haben, wenn ein Saturn-Dascher in der frühen Kindheit oder überhaupt in der Kindheit dran ist. Und das genau darum geht es, dass ein Kind diese Saturn-Energie einfach gar nicht, dass sie gar nicht zum Kind passt.
Kann man da zum Beispiel sagen, dass dieser Lebensabschnitt, ja, also dass der Lebensabschnitt beschreibt, ab wann das eine integrierbare Energie für einen Menschen ist?
Genau, also wann der Mensch einfach reif genug ist, ungefähr, es kann auch sein, der ist dann trotzdem nicht reif, aber eher reif,
Ja,
diese
jetzt verstehe
planetare
ich.
Energie eben zu leben und auch zu integrieren in sein Leben.
Okay, weil Saturn zum Beispiel ist ja ganz weit hinten beim
Ja, genau.
Lebensabschnitt, aber hat das Reifealter 36, das ist ja eigentlich noch sehr früh. Aber dann verstehe ich dich so, Reifealter Saturn bedeutet, ab 36 ist der Mensch erst in der Lage, eventuell die Saturninen, Informationen für sich ja, umzusetzen oder
Ja,
zu
genau.
verstehen.
Und das ist auch wieder nur ein grober Hinweis, dass man für Saturn, um dessen Lehren leben zu können oder verstehen zu können, einfach eine gewisse Reife braucht. Eine gewisse Lebenserfahrung. Man muss auch einfach erfahren haben, dass das Leben einem Grenzen bietet und dass
Ja.
Grenzen auch gut sein können, dass man Grenzen akzeptieren muss und solche Dinge. Und dass man bestimmte Aufgaben einfach angehen muss.
Okay, also ich habe es gerade gefunden. Es ist nämlich gerade beim Mond zum Beispiel, es ist sehr unterschiedlich. Der Lebensabschnitt ist bis 4. Dann verstehe ich das so, wenn man jetzt in eine Mondphase geboren ist, ist das gar nicht so schlimm. Also Mondphasen kann man auch schon als Kleinkind irgendwie integrieren.
Einfach ein Lebensabschnitt, der eher jetzt unter der Regentschaft vom Mond steht. Der
Aber
Mond
sein
als
Alter ist
Mutter.
70. Was ist das
Bitte?
dann? Sein
Was denn?
Alter ist 70.
Ja, das darfst du nicht mischen. Das ist einfach auch wieder ein anderer Blick darauf. Der Mond hat ja auch eine Reife, ne, wenn du den Mond jetzt so an sich anschaust. Aber der Lebensabschnitt, den der Mond beherrscht im Leben eines Menschen, das macht Sinn, dass das die frühe Kindheit ist. Weil ja auch
Die Mutter.
Mondthemen, also die Mutter, dieses Bemuttertsein, Geborgenheit, das emotionale Empfinden, ganz klar in die frühe Kindheit fällt. Also das nicht mischen, sind einfach verschiedene Blickwinkel auf einen Planeten.
Und was sagt dann sein Alter? Also die 70, was bedeutet das dann?
Wie würdest du dir einen 70-Jährigen vorstellen? Oder einen Menschen, der 70 ist?
Also ich soll mir den Mond quasi vorstellen, dass er vom Typ her jemand ist, der um die 70 ist.
Ich würde es eher im übertragenen Sinne sehen.
Also ein
Also
bisschen
ein
gesetzter.
70-Jähriger, bitte?
ein bisschen gesetzter und hat sozusagen seinen Weg schon gefunden und schaut ein bisschen von oben auf die Dinge vielleicht.
Ja, genau. Hat auch einen großen Blick, hat auch eine gewisse Weisheit.
Okay. Ja, nee, dann
Aber
habe
ich
ich jetzt, glaube ich,
verwende
ein
jetzt
bisschen
Alter zum
verstanden.
Beispiel von einem Planeten, verwende ich nicht in der astrologischen Arbeit.
Ja, ich hatte halt, also ich hätte da wahrscheinlich nie hingeguckt, wenn ich nicht das angekreuzt hätte fürs Auswendiglernen. Und dann wollte ich auch verstehen, worum geht es da überhaupt. Aber jetzt habe ich es verstanden. Also es geht darum, den Planeten besser einschätzen zu können. Also sein Alter, durch sein Alter ein bisschen zu wissen, zum Beispiel der Jugendliche oder das junge Kind, Mars ist halt wahrscheinlich mit dem Kopf durch die Wand und denkt noch nicht
Genau.
links und nicht rechts und rennt einfach los.
Ja.
Ja, okay. Und das
Und
reife
Merkur
Alter
ist ja auch
bedeutet,
so.
das reife Alter bezieht sich dann eher auf den Chartinhaber. Gut,
Also
das war ein
Alter,
Problem.
in dem der Planet, der Horoskopeigner einfach mit dieser planetaren Energie lernt umzugehen oder gut umgehen kann.
Ja, genau.
So.
Dann ist das jetzt klar, also für mich.
Dann habt ihr gefragt, beeinflusst die Stärke eines Planeten seine Wohl- oder Übeltätigkeit? So wird ein schwacher Übeltäter noch herausfordernder, wird ein gestärkter etwas Übeltäter etwas milder? Grundsätzlich ja, würde ich sagen, aber auch da müsst ihr einfach gucken, wo steht der? Und das ist ja nicht unbedingt nur die Stärke, wo der steht. Und ihr müsst genaue Fragen stellen. Weil gesundheitlich kann zum Beispiel ein schwacher Übeltäter auch was anrichten, ne? Genauso wie ein starker. Ist auch nur wieder ein Kriterium von vielen. Und ich weiß, dass der Mensch immer nach einem festen Rezept sucht, aber das gibt es einfach nicht. Ihr müsst die Gesamtheit betrachten. Ihr könnt auch nicht sagen, ja, das ist immer so. Ihr müsst einfach ins dieses Horoskop gucken. Und es kann sein, dass er für einen Lebensbereich eben noch herausfordernder wird, in einem anderen aber es ganz gut ist, dass er vielleicht nicht ganz so stark ist. Aber gerade für die in der Medizin wollen wir den auch, kriegt er eher einen Pluspunkt, wenn er stark ist. Oder was heißt stark? Stark ist ja auch wieder relativ, wenn er nicht so beschädigt ist. Und auch da müsst ihr ja wieder wissen, wo steht er? Ich würde sagen, ein starker Planet, egal ob wohl oder übeltätig, zeigt sich immer von seiner besseren Seite. Und wir müssten dann ja auch erstmal schauen, was ist eigentlich ein Übeltäter, was ist ein Wohltäter? Also jetzt nicht von dem Planeten her, das wisst ihr ja alle. Aber der Wohltäter hat Eigenschaften, die nicht so prima sind. Jeder Wohltäter. Und jeder Übeltäter hat auch Eigenschaften und Karakatwas, die unheimlich wichtig für uns Menschen sind. Versteht ihr? Ist auch eine Kategorisierung, die es uns leichter macht, so im ersten Blick schon eine Einschätzung zu haben. Aber wenn ein Wohltäter kann auch ein Übermaß erzeugen. Und ein Wohltäter, der kann auch gesundheitlich Probleme machen. Und genauso kann ein Übeltäter euch ja eine unheimliche Stärke geben, wenn ihr an Saturn denkt, ein Durchhaltevermögen. Oder Mars, wenn ihr euch tatsächlich verteidigen müsst. Oder auch Ehrgeiz ist ja, kann ja ein Motor sein. Und da würde ich schon sagen, dass ein starker Mars diese Kraft eher hat als ein schwacher. Aber es kommt ja dann auch wieder auf die Dosis an. Wenn er ständig übers Ziel hinausschießt mit seinem Mars, dann ist diese Stärke jetzt auch wieder nicht so toll. Dann ist es einfach ein zu viel. Und deshalb sage ich immer, stellt euch Fragen, stellt euch einzelne Fragen und probiert nicht so einen Planeten gleich fürs ganze Horoskop in eine Kategorie zu packen. Weil er kann für eine Sache gut sein, für eine andere eine riesen Herausforderung. Und das war auch nicht immer so wichtig, dass man die Planeten oder auch die Häuser nicht so über einen Kamm schert, sondern konkrete Fragen stellt, kleine Fragen stellt, sich einen Lebensbereich raussucht. Ein Planet im Fall, der kann auch in einem Bereich trotzdem gut wirken und in einem anderen einfach fatal sein. Was bewirkt ein Raja Yoga? Ist es Glück allgemein in den Themengebieten, konkret oder allgemein? Also ich mag nicht so diese Sätze, dass es eine königliche Würde gibt und so. Das trifft ja eigentlich bei uns nicht zu. Ich würde sagen, das unterstützt in vielen Bereichen. Es beeinflusst nicht die Stärke der beteiligten Planeten, sondern umgekehrt. Also die Stärke der beteiligten Planeten gibt euch Auskunft darüber, wie stark so ein Yoga wirken kann. Das steht ja auch bei den Yoga-Regeln ganz klar dabei. Und ja, die gelten auch vom Mond aus. Wenn ihr eben das Horoskop vom Mond aus deutet. Also wichtig, wenn ihr sie vom Mond aus zählt, dann müsst ihr sie auch vom Mond aus deuten. Dann gilt es auch eben für die Häuser vom Mond aus. Versteht ihr, was ich meine? Wenn ihr sagt vom Mond aus, dann guckt ihr ja vom Chandra-Lagna und dann müsst ihr eben auch den Lebensbereich, der da angezeigt ist, vom Mond aus deuten. Dann betrifft es vielleicht das Zehnte vom Mond aus und das Fünfte vom Aszendenten aus. Und dann wirklich diese Ebenen für euch auch trennen. Dass ihr nicht mischt und am Ende so ein ganz viele Yogas überall habt und die aber vielleicht gar nicht dort wirken. Also immer, wenn ihr guckt vom Mond aus, guckt auch dann, wo sie vom Mond aus gelten und deutet sie dann dort. Und die Karakatvas, klar, die gehören auch dazu. Die könnt ihr nicht ganz vom Planeten trennen. Aber die Häuserherrschaft ist ja erstmal so das, was es zum Raja Yoga macht. Weil denkt mal an Mars, Saturn. Wenn Mars und Saturn irgendwie eine Beziehung eingehen und oft machen sie das ja über ein Raja Yoga, dann habt ihr immer dieses Stop and Go oder dieses Schieben und Bremsen. Einer drängt, der andere bremst. Und das könnt ihr natürlich von diesem Raja Yoga nicht trennen. Und auch das kann auch wieder eine sehr positive Wirkung, zum Beispiel für technisches Verständnis haben. Es kann den Menschen auch tatsächlich pushen in eine bestimmte Richtung und unterstützen, wenn er es richtig nutzen kann. Aber so die primäre Betrachtungsweise ist ja, da kommt ein Kendra und ein Trikona-Herrscher zusammen. Und diese Kendra und diese Trikona-Energie. Denkt mal dran an diese Bewertung von den Raja-Yogas. Da gucken wir dann ja auch eben die Stärke. Und wir gucken, hat der vielleicht noch eine andere Herrschaft im Gepäck, die zwar jetzt nicht dafür sorgt, dass es kein Raja-Yoga ist, aber trotzdem so ein kleines Fragezeichen an dieses Raja Yoga macht. Also beides, aber mehr erstmal diese Kendra-Trikona-Verbindung. Und natürlich betrifft es auch die Themengebiete der Häuser. Das schon. Weil sonst könntet ihr ja sagen, ach, der hat fünf Raja-Yogas, Der wird ein glückliches Leben haben. Die könnten aber auch ganz ja, Häuser verbinden, die vielleicht nicht nur Glück bringen. Wenn ihr an die Viparita Raja Yogas denkt, die ja erstmal eine Herausforderung mit sich bringen, bevor sie dann eben gut wirken. Und ihr könnt vom Themengebiet der Häuser nicht ganz trennen. Allerdings würde ich schon sagen, dass die mehr auf der so beruflichen Ebene, Status, so diese Dinge wirken. Als wenn ihr jetzt zum Beispiel anschaut, wird der Mensch heiraten? Dann kommt die schwierigste Frage. Wie wenden wir Tamak, Artha, Kama und Moksha, also die Häuser, konkret im Horoskop an? Und diese Frage ist tatsächlich richtig schwierig zu beantworten, weil zum einen sehr philosophisch und ich denke schwer nachzuvollziehen. Ich habe ganz viele Horoskope dann mal rausgesucht, wo ich dachte, das sind richtig reiche Menschen und oder sehr spirituelle Menschen. Also ich habe es mit den Extremen probiert. Und ihr könnt das nicht nur an diesem Dharma, Artha, Kama, Moksha festmachen. So beim ersten Horoskop, das ich angeschaut habe, da habe ich gesagt, ja, so viele Planeten in einem Artha-Haus im 10. passt. Beim nächsten hat es gar nicht gepasst. Und so ging es eben bei den verschiedenen von diesen vier Lebenszielen. Und es kann passen. Es kann zum Beispiel sein, dass ihr mal ein Horoskop habt, wo ihr seht, dass Karma sehr betont ist, aber dann eben nicht nur von der Häuserbesetzung her, sondern auch, weil ihr im 2. Haus für Genuss oder im 7. Haus eben noch andere Hinweise darauf habt. Und hochphilosophisch sage ich deshalb, weil dieses ganzes System ja aufeinander dann aufbaut. Das Artha sollte wieder auf der Basis von Dharma sein. Und also, dass ihr den Lebensunterhalt eben auf gute Art und Weise verdient, dieses Artha, und nicht mit falschen Mitteln zum Beispiel. Und Artha ermöglicht dann ja auch wieder eben Genuss oder eine gewisse Leichtigkeit. Und am Ende sollte aber alles dann in Moksha münden. Und wenn ihr die Häuser anschaut, habt ihr ja das erste Dharma, dann Artha, Kama, Moksha. Dann seid ihr beim vierten. Dann geht der zweite Zyklus los und dann habt ihr es nochmal und nochmal. Und jedes Mal wird es auch etwas anders dann wieder gedeutet. Für den Lebenszyklus. Also da würde ich euch tatsächlich erstmal nicht raten, das im Horoskop so konkret anzuwenden. Ich glaube, dann wird es endgültig schwierig, es sei denn, es springt euch eben wirklich an. Es passt wirklich zu den anderen Aussagen vom Horoskop und ihr könnt es da dann wiederfinden. Dann ja, aber ansonsten kannst du es auch schwieriger machen, wenn es vielleicht da eine andere Sprache spricht, als ihr das im Horoskop in einem Bereich wiederfindet, den ihr betrachtet. Marlies, hast du dich damit schon mit der Anwendung dessen auseinandergesetzt oder sonst jemand von euch? Ich weiß jetzt eben vor allem, dass Malis schon sehr lange arbeitet und auch in so einem feinen Bereich. Magst du da noch was zu sagen oder?
Ich kann wenig dazu sagen. Die Damahäuser, nee, kann ich nicht direkt was dazu sagen. Das ist dann
Ja,
auch
ist
eher ein
schwierig.
Gefühl. Und so, ich kenne viele spirituelle Menschen, sehr viele, die auch sehr tief in der Spiritualität sind und die volle zweite Haus haben.
Ja, genau, das ist das, was ich meine. Genau das habe ich eben auch
Ja.
gesehen.
Und
Und
dann
genau
hast du ja
so.
entweder vom Aszendent oder wieder vom Mond, oder?
Ja,
Und in
genau.
dem Fall macht du ja Wahnsinn, wenn
Ja.
du dann alle Konstellationen anguckst. Aber ich habe mich oft gewundert bei diesen spirituellen Menschen, die echt tief und weit und lang, dass da das zweite Haus ist voll daneben.
Und es macht ja auch irgendwo Sinn, weil die müssen ja, oder die sind ja oft sehr sozial und bauen Krankenhäuser und wisst ihr, was ich meine? Und dafür braucht man natürlich auch irgendwo Geld. Oder Mittel, einfach mal Mittel.
Ja, aber ich kenne, die bauen keine Krankenhäuser. Die sind
Ach so,
halt
okay.
selber unterwegs und lehren auch. Vielleicht ist es das Wissen, was sie dann angehäuft haben oder so,
Ja,
aber das ist eine
durchaus,
große
ja.
Frage auch für mich.
Aber ich würde euch trotzdem, also gerade so euch, die eher am Anfang seid, dazu raten, es nicht auch noch reinzupacken. Weil ihr werdet eh schon mehr Informationen in dem Horoskop haben, wenn ihr das wirklich von Grund auf anschaut, als ihr manchmal brauchen könnt. Von daher sehr interessant. Auch Professor Schäker konnte da viel zu sagen oder kann viel dazu sagen. Aber für die Praxis spielt es jetzt eher eine untergeordnete Rolle, würde ich sagen. Also
Oder
es ist
dann
auch.
zum, beim eigenen Horoskop das
Genau, da könnt ihr es auch machen.
verwenden.
Ja.
Dass man vielleicht aus einem Horoskop vielleicht auch, ich sage jetzt mal, Anleitungen, wie man diese Bereiche vielleicht bewusster unterstützen kann, dass man aus einem Horoskop da im Prinzip was Hilfreiches ableiten kann. Ist sowas denkbar, dass man jemandem ein bisschen Hilfestellung geben kann in der Entwicklung dieser 4 Punkte? Oder ist das jetzt eine ganz andere, das ist das jetzt eine Herangehensweise, die eigentlich nicht so
Würde ich
möglich
erstmal
ist?
nicht machen, nee, weil du findest so viele Hinweise, wo jemand arbeiten kann, wo du jemanden
Ja.
unterstützen kannst. Und auch diese Klassifizierungen der Häuser findest du ja auch auf eine andere Art und Weise wieder, ne? Wenn du zum Beispiel eine 12. Hausbetonung hast oder das 11. Haus und das 3. Haus sehr stark betont sind, da hast du schon viele Hinweise, was du dem Menschen mitgeben kannst.
Ja, gut. Also muss man das gar nicht so bemühen.
Erstmal
Zumindest nicht
nicht.
am Anfang nicht, ja.
Nee, nee, nee.
Ja, gut.
Claudia, da hatte ich noch eine Hand gesehen.
Ja, genau. Ich hatte das ja bei der einen Fallstudie, da lag ein Parsha-Yoga vor, also Nabhasha Shankhya, Nabhasha-Yoga. Und dann war eine ganz starke Erdbetonung. Und daraus habe ich dann, das habe ich dann mit, daraus geschlossen, dass, also bei Parsha sagt man ja entweder eine hohe geistige Ebene oder eben eine materialistisch eingestellte. Und aufgrund dieser wirklich extremen Aderbetonung habe ich daraus geschlossen, dass es wahrscheinlich eher in diese Richtung geht. Und das hat sich dann auch bestätigt, also auch durch andere Hinweise dann noch. Ich glaube, für
Genau,
sowas
aber
ist es
da
schon
hat es
hilfreich.
eben andere Hinweise
Ja,
noch.
ich hatte natürlich noch genug andere Hinweise. Das war eigentlich nur noch eine Zusatzbestätigung. Gudrun
Ja.
sagt ja immer 3 bis 5 Hinweise für ein Thema
Ja,
und dann kann man es
genau.
bestätigen.
Ja. Und dann siehst du vielleicht auch, dass es in dieser Kategorie auch passt. Aber ich
Genau.
sage eben vielleicht, weil es kann auch sein, dass dir diese Ebene dann wieder etwas anderes sagt. Also forscht ruhig, probiert ruhig, aber bewertet es erstmal nicht über und guckt erstmal, dass ihr sonst die ganzen Dinge, die ihr im Horoskop sehen könnt, einfach von der Technik her gut und auch von der Deutung her gut integriert. Und wenn ihr dann noch Platz oder Raum habt, dann könnt ihr das dazu nehmen. Jetzt im konkreten Horoskop, aber natürlich könnt ihr euch mal Horoskope anschauen, ob ihr da ein Muster findet oder ob ihr das wiederfinden könnt.
Mir
Und
fällt noch
vergesst,
eine,
ja, Christiane?
entschuldige, mir fällt noch eine Frage ein, die ich mir zum Teil, also ich habe da schon eine Teilerklärung, also jetzt weg von diesen, und zwar, wann Saturn hemmt und wann unterstützt er eine Sache? Ist das, wenn er stark ist, dass er dann eine Sache, tja, das ist jetzt die Frage. Ist es alleine von seiner Stärke oder noch von anderen Faktoren? Ja, sicher auch von anderen Faktoren, sicher auch abhängig, aber kann man da irgendwie schon was sagen? Weil ich frage mich manchmal, tja, da steht Saturn. Behindert er es nun oder unterstützt er?
Musst noch andere Sachen
Hm, musst du
gucken.
noch andere Sachen gucken?
Ja, muss auch die Auslösungen gucken.
Hm. Also wenn der jetzt in 7 steht, in der Partnerschaft, sage ich jetzt mal beispielsweise, und der steht im eigenen Zeichen. Ich sag mal, tendenziell, was würde man da, worauf könnte das ein Hinweis sein, ohne jetzt zu sagen, dass es definitiv dann diese Auswirkung hat?
Es könnte zum Beispiel eine späte Ehe sein oder ein älterer Ehepartner. Sowas.
Das
Muss
wäre
ja
ja
dann das
dann.
Zeichen auch noch anschauen. Könnte ja dann Steinbock oder Wassermann sein, wenn du eigenes Zeichen sagst. Und dann musst du ja auch noch Venus angucken,
Ja.
Daraka-Karaka, Aspekte auf das Haus.
Ja, aber wenn man jetzt sozusagen ihn als Einzel, die, diesen Saturn als Einzelwirkung quasi beurteilen wollte, dann würde man jetzt
Also die
sozusagen.
Einzelwirkung ist immer schwierig, weil du hast ja einfach so vieles, was zusammenwirkt.
Ja. Gut, also man kann es eigentlich, diese Frage, man kann sie eigentlich gar nicht so beantworten. Weil
Nicht
Gudrun hat, glaube ich, mal
wirklich.
gesagt, also irgendwie also in einem Zustand verhindert er eher und in einem anderen macht das stärker. Quatsch. Also ich dachte, wenn er stark ist, ist er ein Verzögerer und wenn er schwach ist, ist er ein Verhinderer.
Also wir haben ja heute
Ja,
schon
eher.
gesagt, dass er, also dass generell Planeten, die stark sind, auch die Übeltäter, eher ihre wohltätige Seite zeigen. Und jetzt hat er ja im 7. Haus auch Dick Bala. Das heißt, er ist ja, und im eigenen Zeichen, er ist auf jeden Fall stark. Dann würde ich eher davon ausgehen, dass er mit Durchhaltevermögen und Geduld vielleicht oder auch Ausdauer unterstützen kann. Das wäre jetzt meine
Ja, eher, aber
Interpretation.
wir haben wieder kein Horoskop, verstehst du?
Ja, genau,
Also
aber er ist
eher
auf
von
jeden
der
Fall
Tendenz
stark.
her eher, ja. Und dann kommt es ja auch darauf an, wie empfindet der Mensch das? Kann der Mensch diese Saturnine-Energie nutzen? Einfach so auch, weil es zu seinem Mond ganz gut passt, weil es zu anderen Dingen im Horoskop passt. Oder sträubt er sich dagegen? Gerade bei Saturn schwierig. Also ganz vieles hängt ja einfach davon ab, was macht der Mensch daraus, ne? Und der eine nutzt es und der andere blockiert es, diese Aufgabe anzugehen. Und auch dann wird es eher eben fatal wirken. Und das hängt wieder vom Mond ab. Oder unter anderem vom Mond ab. Versucht nicht so isoliert zu denken.
Nee, das ist richtig, aber bevor man ein komplexes Bild sich sozusagen erarbeiten kann, überlegt man ja schon, wie die einzelnen Bestandteile, was die für einen Beitrag leisten.
Genau. Und
Ja,
dann
ist
kommt
schon
eben
klar,
die
ja.
kombinierte Wirkung. Weil ihr findet, wenn ihr in Parashara guckt oder in ganz vielen astrologischen Büchern, findet ihr auch Aussagen. Mars in 7 bewirkt das und das und das. Oder Herrscher von so und so in so und so bewirkt das und das und das. Aber letzten Endes ist das nur ein
Naja.
Bestandteil der Aussage da. Und die kann sich in der Gesamtheit dann nochmal sehr wandeln. Also haltet euch nicht zu sehr an solchen Schubladen fest.
Ja, ist richtig, aber wie gesagt, man muss ja, sag ich mal, peu à peu zu der komplexen Wirkung dann auch
Genau.
erstmal kommen, ja.
Aber deshalb, guck mal, wir haben ja in der Prüfungsvorbereitung auch so ein Horoskop gehabt, wo es nur darum ging, deute ein Dasha von Saturn, so und so und so, ohne den Rest des Horoskops anzuschauen. Oder wie wirkt Herrscher von 6 in 8? Und so lernt ihr natürlich. Also ich habe das anfangs, als ich angefangen habe, habe ich das Salami-Technik genannt. Oder wie wirken Mars und Saturn zusammen? Und so lernt ihr ja auch Dinge zu kombinieren. Und wirklich gute Aussagen werden daraus eben, wenn ihr dann Erfahrung gewonnen habt. Und die kriegt ihr natürlich durch einfach mal kombinieren. Einfach mal Regeln anwenden. Isoliert auch Regeln anwenden, um Kombinationen kennenzulernen. Und dann kommt aber eben ganz viel anderes dazu. Und je konkreter ihr dann einen Bereich betrachtet, also wieder diese Fragestellung, dann desto besser werdet ihr auch Antworten finden oder lernen, eine Wirkung, eine kombinierte Wirkung auch richtig einzuschätzen. Und
Ja.
das ist ja auch Teil der Fallstudien. Ihr sollt ja dann Aussagen treffen. Und das ist ja nicht so einfach, weil ja vieles möglich wäre, möglich sein könnte. Und dann kommt dieses Differenzieren dazu und Abwägen und was ist mehr, was ist weniger.
Aber darf ich nochmal auch auf den Saturn in 7 zurückkommen? Das ist ja schon ein Unterschied, ob ich jetzt den Saturn im Steinbock oder den Saturn in der Waage oder was weiß ich oder im Wassermann im 7. Haus hat. Das muss man jetzt auch mal isoliert betrachten können. Das ist eine andere Qualität.
Hab ich ja gesagt.
Nee, aber
Das
sie,
ist ja
es war
schon
ja
mal
ihre,
anders.
ja, aber das war ja keine Antwort an, ich, so hatte ich das nicht empfunden, dass es eine Antwort jetzt auf diese Frage war. Was heißt
Doch, das war schon auch eine Antwort. Das ist ja Teil der Antwort, dass das Zeichen auch wichtig ist. Und er ist ja im Steinbock und im Wassermann im eigenen Zeichen so gesehen. Aber trotzdem wird er anders wirken, weil ja dieses Zeichen auch noch eine Rolle spielt. Das ist schon Teil der Antwort, finde ich.
ja, aber ich meine, ich hatte es so verstanden, die Frage, wie wirkt er dann im Unterschied jetzt zum Beispiel in einem, im Krebs oder so, mal allgemein gesprochen. Ich hatte die Frage so verstanden, dass sie dahin ging, wirkt der Saturn angenehmer oder potenziert der sich oder ist der mehr, hat er mehr Wohltäterqualitäten, dass der Partner dann eben zwar Stein, also ich meine, der Saturn in 7 verhindert natürlich Partnerschaft oder späte Heirat. Wie ist das dann aber zu verstehen, wenn der Saturn zum Beispiel erhöht steht oder im Steinbock in seinem eigenen Zeichen steht? Das müsste ja dann irgendwie etwas anders laufen.
Zum einen musst du dann die Dashas einbeziehen. Zum anderen hast du eben nicht nur Saturn da drin oder nicht nur Saturn zu betrachten. Also dabei bleibe ich jetzt. Natürlich spielt es eine Rolle, ob der im Krebs steht oder im Steinbock oder im Wassermann, zweifellos. Aber soweit seid ihr ja alle, dass ihr das sagen könnt. Und dann kommt es einfach ganz, ganz stark auf drauf an, wie steht der Mond, was hat der Mond Mensch für eine Wahrnehmung. Wie tickt der Mensch überhaupt? Kann der vielleicht gut mit der Energie umgehen? Und ist der Mensch vielleicht schon 70, wenn er sein Horoskop anguckt oder so? Ne? Auch das spielt ja eine Rolle. Oder in welcher Zeit hat der Mensch gelebt oder lebt der Mensch? Was hat der sonst für Ansprüche? Das kann ja durchaus auch eine richtig gute Ehe sein, mit ganz viel Verantwortung füreinander, aber vielleicht nicht so viel Genuss oder nicht so viel äußeren Dingen. Und das ist eben wieder der Punkt, wo ich sage, nee, ihr müsst das alles anschauen. Natürlich guckt ihr erstmal isoliert, aber die Aussage, die setzt sich dann aus ganz vielen anderen Dingen zusammen. Dass es wirklich eine tragfähige und eine sinnvolle Aussage auch wird und werden kann.
also wenn der Saturn jetzt im Fall stünde, dann wäre das, sag ich mal, ein schwächerer Baustein für dieselbe Fragestellung. In 7 im Fall, ne, wäre dann sozusagen, sein Beitrag wäre dann eher von verhindernder Natur.
Ja, ein Saturn im Fall funktioniert auch ganz anders als ein Erhöhter. Der kann auch sehr impulsiv sein, entweder oder ungeduldig.
Ja,
Und von
wie
daher.
gesagt, mir ist klar, dass man das so isoliert, dass man dann kein Endurteil da jetzt schon abgeben kann. Aber wäre für mich so zum Verständnis auch wichtig, dass man da, wie das so tendenziell zu bewerten ist. Also wirklich tendenziell, nicht um sich da
Also
festzumachen.
tendenziell, je stärker der ist, desto besser von seiner besseren Seite zeigt er sich.
Und je nachdem, wie man sieht, wenn man was nicht, wenn es
Ja.
einem egal ist, dann wäre es einem auch egal, wenn da nichts zustande kommt an
Wie, wenn er
Partnerschaft.
nicht, das verstehe ich. Ach so.
Das wäre dann schon wieder eine subjektive Einschätzung, aber ich will es gar nicht jetzt, ich will es gar nicht ausdehnen.
Ja, siebte
Das,
Haus ist ja auch nicht nur Partnerschaft, gell? Es hat
ja,
ja
ja,
auch
ja. Und im
gesundheitliche
7.000 ist mir eigentlich auch
Bereiche.
total egal. Das hatte ich
Ja,
bloß
wenn
blöderweise hatte ich bloß das 7. Haus jetzt ins Spiel gebracht. Man hätte auch jedes andere Haus jetzt nehmen können für
Ja, und bei
die.
jedem anderen Haus ist es genauso, dass ihr so viele Karakatwas und Bereiche schon für dieses eine Haus habt, die ihr betrachten könnt. Und je nachdem kommen ja dann andere Bestandteile hinzu. Ne, wenn ich
Ja.
jetzt die Kindheit angucke im siebten Haus, muss ich ja noch andere Dinge dazu betrachten, als wenn ich Partnerschaft angucke. Wenn ich sage, es geht um Geschäftspartnerschaften, dann gucke ich ja noch mal ganz anders ins zehnte Haus zum Beispiel. Und das ist bei jedem Lebensbereich so. Und darum verstehe ich das, dass ihr da gerne so diese eine Antwort hättet, aber die gibt es halt so einfach nicht. Das werdet ihr, je länger ihr das macht, auch sehen. Ich verweigere euch die nicht nur, nicht irgendwie jetzt, aber es wäre blöd, wenn ich jetzt sagen würde, ja, so ist es immer. Tendenziell ja, je stärker, desto günstiger zeigt er sich. Aber er hat immer auch die andere Seite im Gepäck und immer müsst ihr den Rest des Horoskops betrachten. Sonst wird es keine gute Antwort, wenn ihr es isoliert betrachtet. Und der Mond ist so wichtig. Und alles andere, was eben auch noch dann an Einflüssen kommt. Sonst bräuchten wir auch keine Nishapangas zum Beispiel. Und sonst müssten wir auch nicht gucken, ist ein Planet, der erhöht ist, im Navamsa wirklich auch noch so stark? Dann würde der eine Blick reichen, erhöht, super, passt. Oder im Fall, irgendwie sonst schwach, können wir vergessen. Und so funktioniert es halt nicht. Weil keiner der Planeten steht für sich alleine im Horoskop. Und das macht es ja auch so komplex zu erfassen. Probiert einfach mal, probiert ganz viel. Guckt euch Horoskope an. Schaut es konkret. Nehmt euch ein Horoskop, wo ihr einen starken Planeten habt oder einen ganz schwachen. Und guckt auch alles andere an, was dann da reinspielt und versucht ein Gefühl dafür zu kriegen. Auch ein Planet im Fall kann gute Wirkungen erzielen in manchen Bereichen. Also eine Venus im Fall, Merkur im Fall. Einstein hatte einen Merkur im Fall. Und es gibt ganz wunderbar erfolgreiche Menschen, die Venus im Fall haben, wo man sagen würde, oh weia, ne? Oder Merkur im Fall, das wird nichts. Doch, weil es eben so viel anderes noch im Horoskop gibt. Und weil ein Planet im Fall teilweise auch einfach nur anders funktioniert, als wir das erwarten.
Jutta,
Ich
kann
bin
ich noch
dann.
eine Frage stellen?
Ja, Malis. Gerne.
Wie erlebst du denn gerade so die Saturn-Neptun-Konjunktion in Fische? Kannst du da was dazu sagen
Tatsächlich so
können?
ähnlich, wie Gudrun das beschrieben hat.
Wie hat sie es denn gespielt?
Also, dass das auch sehr aufwühlend sein kann für jeden Einzelnen und dass man einfach auf sich selbst achten muss und sich quasi auch nicht, also einfach gucken muss, dass man so in sich und in seiner Mitte, in seiner Stärke bleibt, sich nicht provozieren lässt, sich zu irgendwas hinreißen lässt. Wir haben ja auch diese starke Ballung noch im Steinbock. Ist ja auch extrem gerade.
Da kann man sagen, dass eigentlich der Neptun jetzt stärker ist im Fischezeichen
Als wer?
als Saturn. Saturn im Fischezeichen ist ja nicht so stark. Saturn sagt Gudrun auch, dass der gibt nicht
Ja,
ähnlich
er fühlt sich im
wie
Fische nicht
Jupiter.
so wohl. Ja.
Also ja, also stark.
Also ich habe nicht so viel Erfahrung mit den äußeren Planeten. Aber auf jeden Fall ist diese kombinierte Wirkung heftig.
Ja, weil der eine löst ja auf und der andere macht fest. Und das
Ja.
wirkt ja in uns und je nachdem in welchem Haus auch.
Ja, genau. Hört euch an, das war ein sehr guter Vortrag. Lohnt
Ja.
sich absolut. Und ansonsten würde ich jetzt so gegen Ende gehen. Wir sind schon ganz ordentlich drüber über die Stunde.
Vielen Dank, ja.
Ja,
Vielen
gerne.
Dank.
Danke auch an euch,
Bitte.
weil die Fragen kamen ja von euch. Und ohne eure Fragen gibt es keinen Frageabend. Wenn ihr Bedarf daran habt, meldet den an, dann können wir auch wieder einen Frageabend machen. Wenn ihr irgendein bestimmtes Horoskop mal spannend findet, auch das einfach schreiben. Ne? Beim Übungsabend darf ja auch eine Horoskopbesprechung sein. Gerne schicken, gerne schreiben. Ihr könnt es an mich schreiben, ihr könnt es an Gudrun schreiben, ist egal.
Und wann ist der nächste Abend mit dir?
Ich habe noch keinen Termin rausgegeben, aber im
Und
Februar auf jeden Fall.
wo findet
Da,
man den? Ich habe da schon mal gesucht, aber nicht gefunden.
du findest doch den Download, ich glaube, es heißt Übungsabende 2025, 2026.
Okay.
Da stelle ich den dann rein. Und Gudrun wird es auch wieder in irgendeinem Rundbrief schreiben. Das habe ich einfach versäumt, so mit Prüfungsvorbereitung und allem drum und dran. Aber wir machen im Februar auch einen. Eigentlich
Aber das
jeden
heißt,
Monat.
wir können vor der Prüfung eventuell wirklich noch mal so einen Frageabend machen, dass wir noch mal sammeln können. Das
Ja.
klingt, ja, das ist gut. Super.
Auf jeden Fall. Gerne. Da habt ihr dann bestimmt auch noch Fragen, die den Prüfungsstoff betreffend.
Ja, das ist ja wirklich so. Je mehr man lernt, umso mehr kommen ja dann auch plötzlich Gedanken, die man vorher noch nie hatte und die
Ja,
man sich dann
stimmt.
nicht beantworten kann. Und genau, dann ist das schon ganz gut, wenn man mal sowas hat in Abständen.
Okay, gut.
Gut.
Dann schönen
Vielen
Abend
Dank.
euch.
Schönen
Vielen
Abend.
Dank. Tschüss. Und
Tschüss.
macht es gut.
Ja, danke
Dankeschön.
gleichfalls.
Dankeschön.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.